Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Einspruch gegen ein egozentrisches Leben. Er hat es deutlich gemacht. America first. Donald Trump hat es auch klar angesagt. Ja, wenn ich Präsident werde, dann zählen als erstes unsere Interessen. Und dann hat sich das andere alles uns unterzuordnen, unseren Interessen. Wie das mit dem Klima ist, entscheiden sie unsere Interessen. Und wie der Umgang mit Kriegen in dieser Welt ist, entscheiden unsere Interessen. Und wie wir umgehen mit Flüchtlingen und anderem, entscheiden unsere Interessen. America first. Und die ersten Wochen ersten Tage schon, die haben ja gezeigt, er meint's ernst. Ja, America first. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das findet. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, so ein Menschen. Ja, als Präsident noch dazu. Ja, und dann gibt's so böse Sprüche, ja, er fördert künstliche Intelligenz, man würde bei ihm schon menschliche Intelligenz und sonst was, ja. Ganz, ganz viel Böses. Und man kann sich da richtig darüber aufregen, ja, und das Maul zerreißen. Wisst ihr, es gibt so ein Sprichwort, das heißt, wenn du mit einem Finger auf jemand anders zeigst, dann zeigen drei auf dich zurück. Und es ist manchmal so einfach zu sagen, dieser Trump, dieser Egomane. Eigentlich müssen wir doch sagen, heißt es nicht auch so? Wie findet ihr es? Ja? Also mal ganz ehrlich, könnte ich vielleicht von jedem von euch hier das Bild machen? Also wer jetzt sagt, das betrifft mich absolut nicht, der darf gern gehen, kann Kaffee trinken. Ja, der ist irgendwie weit von seinem Wirklichkeit entfernt. Ja, vielleicht muss man dann auch nochmal einen Gesprächstermin ausmachen. Wisst ihr, mein Eindruck ist, in jedem von uns steckt eigentlich so ein kleiner Trump. Und man merkt es in dem Moment, wenn die eigenen Anliegen nicht berücksichtigt werden. Und man merkt es in dem Moment, wenn man sich einfach über mich hinwegsetzt. Und man merkt es in dem Moment, wenn Dinge anders laufen, als ich mir das vorstelle. Und dann fängt man an, um sein zu kämpfen. Und dann kämpft man darum, ja, ich first, ich zuerst. Was in uns steckt, das kommt manchmal erst heraus, wenn Druck auf uns lastet. Das ist wie bei diesem Schwamm. Was in diesem Schwamm steckt, das merkst du erst, wenn es drückt. Ist nur Wasser beruhigt, ja? Wisst ihr, was in dir steckt, merkst du, wenn du unter Druck kommst. Was in dir steckt, den Blick auf Menschen, das kommt zum Vorschein, wenn du unter Druck bist im Umgang mit Menschen. Und Geduld und Charakter und alles, ja, das wird erst sichtbar, wenn es unter Druck kommt. Und wir hatten vor jetzt fast genau 5 Jahren, 23. Januar, da kam es zu dem ersten großen Lockdown in China wegen dieser neuen Corona-Pandemie. Und kurze Zeit später hat es ja auch Deutschland eingeholt. Und diese Pandemie war wie so ein Schwamm, wie so eine Drucksituation auf den Schwamm von uns Menschen. Und da wurde vieles sichtbar, was in uns Menschen steckt. Und da kam unheimlich viel Gutes zum Vorschein, ganz, ganz viel Hilfsbereitschaft, Solidarität. Ja, da sind Leute für andere zum Einkaufen gegangen, die sich vorher noch nie gekannt haben. Da haben Menschen gesagt, ich nehme Rücksicht auf dich. Und ich setze eine Maske auf, die ich zum Kotzen finde. Und ich halte Abstand, ja, aus Rücksicht auf dich, weil du Angst hast. ja, ganz, ganz viel Gutes kam da zum Vorschein. Und vieles wirkt bis heute nach, Gott sei Dank. Es kam aber auch ganz anderes zum Ausdruck. Ja, ich lasse mich nicht einschränken. Und wenn jemand meine Freiheit einschränkt, dann scheitert er an mir. Ist es ein bisschen Winkler Fürst? Ich sehe es nicht ein, dass mir jemand sagt, ich muss maskiert durch die Gegend laufen. Früher haben sie mich verhaftet, wenn ich maskiert in die Bank gegangen bin. Ja, und ich sehe es nicht ein, dass ich es jetzt anders machen soll. Warum soll ich Distanz halten? Warum? Wisst ihr, ich möchte mit euch jetzt nicht über diese Frage diskutieren, genauso wenig wie über Trump diskutieren, ist es gut oder schlecht gewesen. Sondern eigentlich eher, diese Situation war wie so eine Drucksituation, in dem viel von dem zum Ausdruck gekommen ist, was in uns Menschen ist. Und ich glaube, wir haben in dieser Zeit erahnt, dass da manches in uns ist, was uns vor Augen führt, eigentlich sind wir alle solche kleine Ich zuerst, mein Anliegen, meine Einschätzung, meine Sicht der Dinge, meine Meinung, mein Wohlergehen, meine Pläne, meine Erwartungen. Ja, und jetzt kann ich alles nennen, was da kommt. Und das heißt, eigentlich stehe ich im Mittelpunkt, ich setze mich in den Mittelpunkt und darum hat sich alles andere dann zu gruppieren. An mir hat es sich zu messen. Vielleicht macht es wenige so deutlich wie Onkel Donald aus Amerika. Aber vielleicht ist es etwas, was ganz tief in unserem Herzen ist. Und genau an der Stelle erhebt Jesus Einspruch und sagt, ich erhebe den Einspruch gegen ein Leben, was in diesem Egozentrischen lebt. Und Anselm Grün, ich habe schon manchmal von ihm zitiert, er ist ja dieser Benediktiner, der sich mit dieser Zeit nochmals auseinandergesetzt hat, der gebeten wurde, auch so als Philosoph und Theologe, sich nochmals ganz stark auch diese Zeit anzuschauen, die wir als Volk hinter uns haben, und die Frage zu stellen, was haben wir da draus zu lernen. Er hat in einem sehr lesenswerten Buch geschrieben, unsere Gesellschaft ist in den letzten Jahren immer mehr eine individualistische Gesellschaft geworden, deren Motto lautet, ich möchte mich nicht anpassen, sondern besonders sein. Ich möchte meinen Lebensstil selber wählen und leben. Dieser Individualismus hat gute Seiten. Er zeigt die Wichtigkeit und die Würde jeder einzelnen Person und er tritt für die Freiheit des einzelnen Menschen ein. Die Gefahr freilich ist, dass jeder nur an sich denkt und dann fühlt man sich auf einmal auf sich alleine gestellt. Ich glaube, dass es eine große Gefahr ist, wenn man so unreflektiert einfach sie durchs Leben geht und sagt, wie sie man so mal flapsig sagt, mei, wenn jeder nur an sich denkt, ist auch an jeden gedacht. Wenn jeder sich nur um sich dreht, dann hat jeder einen, der sich um ihn dreht. Aber das macht ja kaputt. So kann es doch nicht funktionieren. Und deswegen sagt Jesus, ich erhebe Einspruch. Einspruch gegen diesen egozentrischen Glauben, bei dem ich mich mit meinen Anliegen in den Mittelpunkt stelle. Und zwar in dem, wie ich mein Leben gestalte, in dem, wie ich mit Menschen umgehe, aber auch, wie ich mit Gott umgehe. Und Jesus erhebt nicht nur Einspruch, dass er sagt, Leute, Moment, ich bin nicht mit einverstanden. Ich bin nicht damit einverstanden, dass du dich zum Maß der Dinge machst und zum Mittelpunkt eines Geschehens. Und er hat auch einen Spruch, ein Wort dazu zu sagen. Und dieses Wort, das wir uns da heute betrachten, ist sehr herausfordernd, ist auch nicht unbedingt so, dass man sagt, das wird man so ständig sich als Vers an die Wand hängen oder so als Lebensmotto sofort jemand mitgeben. Und es ist ein Vers, oder es sind einige Verse aus Markus 8. Luther übersetzt, und er, also Jesus, er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern. Es ist beachtenswert, es ist ein Wort nicht nur an die Jünger, an die, die als Christen leben, sondern er rief zu sich das Volk. Das heißt, er spricht damit jeden Menschen an, egal in welcher Beziehung er zu Jesus steht. und sagt so, und jetzt möchte ich euch etwas sagen für die Gestaltung eures Lebens. Und er sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Und ich möchte euch den Text nochmals lesen in der Übersetzung Das Buch. Roland Werner, Sprachwissenschaftler, er hat diesen Text genommen und er möchte das in unsere heutige Sprache hinein übersetzen. Und er hat diesen Anspruch, ich möchte Vokabeln verwenden, Worte, die heute umgangssprachlich sind, die Menschen verstehen, die sonst nie in diesem frommen Bereich unterwegs sind. Und er übersetzt es so, dann rief er, also Jesus, die Menschenmenge zu sich, zusammen mit seinen Schülern, und er sagte, wenn einer mein Nachfolger werden will, dann muss er sich selbst an die hinterste Stelle setzen. Er muss sein eigenes Kreuz auf die Schulter laden und mir so nachfolgen. Denn wer sein eigenes Leben retten will, der wird es doch verlieren. Wer aber selbst sein eigenes Leben preisgibt wegen mir und für die gute Botschaft Gottes, der wird es bewahren. Denn welchen Nutzen hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert? Was kann ein Mensch als Pfand für sich selber einsetzen? Die Frage, die Jesus oder die man hier Jesus stellen muss, das ist die Frage, Jesus, warum erhebst du so einen Einspruch? Warum sagst du nicht, okay, die Menschen sind halt ein bisschen egozentrisch. Solange es sich einigermaßen in Grenzen hält, ist es schon okay. Und solange nicht einer völlig über die Stränge schlägt, ist es schon irgendwie okay. Das passt schon irgendwie. Warum erhebt er einen radikalen Einspruch? Und die Antwort eben in diesen Versen, dass Jesus sagt, es geht darum, dass wir durch ein egozentrisches Leben dazu in der Lage sind und eigentlich alles dafür tun, das zu verhindern oder zu verlieren, was Gott als Leben versteht. Und dann nochmals, dieser Begriff Leben, er meint jetzt nicht das, was oft mit Biologie beschrieben wird. Und da gibt es im Griechischen unterschiedliche Begriffe. Und Bios, das meint eigentlich nur das körperliche Leben. Das meint, alles funktioniert noch einigermaßen gut, der Körper existiert, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann sehen, ich kann Dinge genießen, fertig. Von dem Leben spricht Jesus nicht. Er spricht hier sogar von seiner Seele. Und damit meint er das Leben, was Gott den Menschen eingehaucht hat. Und das begegnet uns auf den ersten Stellen der Bibel, auf den ersten Seiten. Und da heißt es, dass Gott seinen Geist in den Menschen hineingibt und der Mensch dadurch zu einer lebendigen Seele wurde. Ich weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist, dieser Begriff. Ja, von Gott beseelt, von Gott erfüllt. Gott hat sein Leben in uns hineingegeben. Und dieses Leben hat was mit unserem Sinn und unserer Berufung zu tun, mit unserer Erfüllung, mit der Perspektive für unser Leben, mit der Hoffnung, die unser Leben trägt, mit dem, was unser Leben ausfüllt. Und genau von diesem Leben spricht Jesus. Jesus sagt, da ist Gott, der es geschaffen hat und er möchte sein Leben in dein Leben hineingeben, damit du nicht nur existierst, sondern dass du wirklich funktionierst. Es gibt einen großen schwedischen Modehändler, der hat mal einen Slogan gehabt, lebst du noch oder wohnst du schon? Lebst du noch oder wohnst du schon? Klar, er wollte natürlich seine Dinge anbringen. Darf ich mal andersrum sagen? Existierst du noch oder lebst du schon? Existierst du schon, dass du sagst, ja, mein Leben verläuft einigermaßen so normal? Oder lebst du schon? Dass du sagst, da ist etwas in mir, da hat Gott sein Leben in mich hineingegeben und ich kenne das. Diesen Sinn von ihm, diese Erfüllung, diese Berufung, dass ich diesen Horizont seiner Wirklichkeit in meinem Leben habe, getragen bin von dieser Hoffnung, die er gibt, von diesem Wissen, dass er mein Leben gestaltet. Existierst du noch oder lebst du schon? Jesus sagt, ein egozentrisches Verhalten verhindert dieses Leben und kann es zerstören. Und es schließt sich aus. Warum? Entweder stehe ich im Mittelpunkt oder Gott steht im Mittelpunkt. Und das, was Jesus hier anspricht, das ist, dass er sagt, wenn ich ein egozentrisches Verhalten habe, dann hat Gott meinen Vorstellungen zu dienen. Und dann hat er sich auf mich einzulassen. Und dann geht es darum, dass er meine Anliegen erfüllt. Das ist mal so ein bisschen flapsig sagen. Dann ist Gott der gute Opa, der immer dafür sorgt, dass mein Leben gut läuft. Und wenn ich irgendwo mal in der Scheiße sitze, dann haut er mich schon raus. Und wenn es irgendwann mal nicht gut läuft, dann ist er dafür da, dass mir auch wieder besser geht und das wieder besser läuft. Und mal ganz ehrlich, beten wir nicht oft so? Ich habe Probleme, Herr, nimm meine Probleme. Ich habe Lasten, Herr, nimm sie weg. Ich habe schwierige Menschen, Herr, mach sie umgänglicher. Ich habe große Sorgen, Herr, nimm die Ursachen für die Sorgen weg. Ich habe dieses, Herr, mach es so. Welches Gottesbild steckt da im Hintergrund? Ist es ein Gott, der dafür mir dienen muss, dass mir wieder gut geht, bei mir gut läuft? Ich habe wenig Menschen erlebt, die sagen, Herr, ich bin in großen Schwierigkeiten, form dadurch mein Leben. Ich habe wenig Menschen erlebt, die sagen, ich habe so schwierige Menschen in meinem Umfeld, Jesus gestaltet dadurch meinen Charakter. Ich habe so ausweglose Situationen, Jesus prägt dadurch meinen Glauben. Das wäre doch ein ganz anderer Ansatz, oder? Jesus sagt, ein Glaube, in dem Gott mir dienen muss, nimmt das Leben, was Gott für dich gedacht hat. Und das gilt doch auch für Menschen. Das gilt doch genauso in meiner Erwartung, meinem Umgang mit Menschen. Wenn ich sage, ich stehe im Mittelpunkt und Menschen haben sich an mir zu orientieren, an dem, wie sie sein müssen, an meinen Erwartungen, an meinen Vorstellungen, an ihrem Verhalten, dann drehe ich ein bisschen den Schöpfungsbericht um, wo es heißt, und Gott schafft sich den Menschen nach seinem Bild. Und dann heißt es, und ich schaffe mir den Menschen nach meinem Bild. Und da können keine Beziehungen entstehen. Und deswegen ist das, was Jesus sagt hier, dass er ganz deutlich macht, ich erhebe Einspruch. Einspruch, dass ich nicht bereit bin, einfach nur zuzuschauen, wie du das Leben verhinderst. Das Leben in der Beziehung zu Gott, das Leben in der Beziehung zum Nächsten, auch das, wie du dein Leben erlebst, indem du dich zum Maß und zum Mittelpunkt der Dinge machst. Und dann eben dieser Text. Jesus, er nimmt hier einen radikal anderen Lebensentwurf und er ist sehr unbequem, der ist sehr herausfordernd. Und es wäre viel schöner, wenn es heißen würde, dass Jesus sagt, ihr lieben Leute, wisst ihr, ich bin mit euch, ihr seid alle so kleine Egomanen, ich gleiche eure Fehler aus und jetzt einfach los, macht euer Ding. Das wäre doch viel schöner, oder? Und Jesus sagt, hey, null, ich fordere euch jetzt heraus. Und es sind zwei Dinge, die ich herausgreifen will, dass Jesus hier uns auffordert und sagt, überlasse du mir dein Selbstbestimmungsrecht. Wenn einer mein Nachfolger werden will, oder in Luther, will mir jemand nachfolgen. Also in dem ganzen Text geht es um Nachfolgen. Und Nachfolgen heißt doch nichts anderes, als dass Jesus sagt, hey, lieber Winkler, darauf kommt es an. Jesus first, Jesus zuerst. Nicht du stehst an erster Stelle, sondern ich möchte dein Leben bestimmen. Und ich möchte die Dinge deines Lebens gestalten. Ich laufe nicht deinen Anliegen hinterher. Ich möchte nicht deinen Wünschen hinterherlaufen, sagt Jesus. Ich möchte nicht deine Pläne verwirklichen. Ich möchte nicht deinen Weg ebnen. Sondern er sagt, folge du mir nach. Und es heißt doch nichts anderes, als dass er sagt, sei bereit, dein Selbstbestimmungsrecht mir zu überlassen. Und es so ganz drastisch wird es deutlich, Markus berichtet es einige Kapitel vorher, als Jesus durch Kapernaum ging. Und da sah er einen Mann an der Zollstation sitzen. Levi heißt er, wird sogar mit Namen genannt. Wir kennen ihn auch unter dem Namen Matthäus. Und an der Zollstation, da stand hinter ihm der römische Reichsadler. Und damit war klar, dem dient er. Und für den lebt er. Und dann kommt Jesus und er sagt diesem Levi, du, folge du mir nach. Wisst ihr, das sagt er nicht. Also, lieber Levi, wenn du mal Zeit hast, dann denk mal an mich. Oder wenn es dir mal gelegen kommt, dann kannst du vielleicht versuchen, so ein bisschen frömmer hier Zoll einzuziehen. Wenn es dir irgendwie passt, dann kannst du ja vielleicht auch nochmals so heute Abend zu meinem Hauskreis kommen. Sondern indem Jesus diesem Levi sagt, folge du mir nach, sagt er, verlass diesen Platz, an dem du bisher dein Leben gelebt hast. Gib das auf, wofür du gelebt hast. Gib den auf, dem du gedient hast. Und jetzt mach du dich mit mir auf den Weg. Und lass mich über den Weg bestimmen. Lass mich über den Inhalt bestimmen. Lass mich darüber bestimmen, was in deinem Leben passiert. Lass mich darüber bestimmen, mit welchen Menschen du zusammen sein wirst. Lass du mich darüber bestimmen, wie dein ganzes Leben gestaltet wird. Und ich glaube, es gibt keine radikalere Forderung als die, die Jesus hier stellt. Dass er sagt, bist du bereit, dein Selbstbestimmungsrecht an mich abzutreten? Und jetzt könnte natürlich Matthäus oder Levi einsteigen und sagen, Jesus, das ist schon ein bisschen stark. Können wir mal in Verhandlung treten? Wie wär's 50-50? Wir treffen uns einmal in der Woche und reden, wie die Wege gehen. Und dann machst du Vorschläge, wohin wir gehen, und ich mache Vorschläge. Und dann machst du Vorschläge, wie es läuft, und ich mache Vorschläge. Ja, und irgendwie werden wir uns schon einigen. Einmal hast du recht, einmal habe ich recht. Es geht nicht. Jesus sagt, entweder lässt du dich auf mein Leben, auf meinen Weg ein, oder du wirst an deiner Zollstation sitzen bleiben und wirst nie etwas von dem Leben kennenlernen, das ich für dich bereit habe. Das, was Jesus hier macht, ist kein Projekt, das ich abarbeite, sondern das ist eine ganze Lebenseinstellung, Lebenshaltung. Und das, was Jesus hier fordert, überlass dein Selbstbestimmungsrecht mir. Wisst ihr, nochmal dieses Bild. Vielleicht sind da Dinge, wo ich für mich sage, ich habe so meine Wünsche und Erwartungen an das Leben. Und dem, für das lebe ich. Und dafür opfere ich meine Zeit, meine Kraft, mein Besitz, mein Geld, alles, was ich habe. Und das sind vielleicht Dinge, wo ich sage, dafür bete ich, dass Gott endlich Dinge tut, die ich mir so sehr wünsche. Und Dinge nimmt, die ich so gerne weg hätte. Und das sind Menschen, an denen ich mich reibe und ich hoffe, dass sie sich endlich bald ändern. Und jetzt sagt Jesus, du, überlass doch mir das Selbstbestimmungsrecht. Dein Selbstbestimmungsrecht. Lass doch mich über deinen Weg bestimmen, wie es bei dir in deinem Leben geht. Über deine Pläne, die du hast. Über die Menschen. Über deine Erwartungen an Gott. Und eigentlich kann ich dann doch nur machen, wie Levi es getan hat. Er sagt, ich stehe auf und ich lasse mich jetzt auf dich ein. Ich weiß nicht, wie es geht. Jesus hat nicht gesagt, ich sag dir, wie das dann alles genau werden wird und wir werden dann jetzt 2 Jahre durch Galiläa und ein bisschen Judäa und dann auch mal nach Samaria gehen. Es wird spannend werden. Und wir werden nach ans Ostjordanland gehen. Also da, das wird eine ganz wilde Geschichte. Da kommst du an deine Grenze. Und dann gehen wir nach Jerusalem. Oh, oh, oh. Ja, das ist für dich Trage Tobak. Und ja, macht Jesus nicht. So sagt Levi, steh heute auf und folg mir nach. Und sei offen für das Leben, das ich dir geben will. Und dann heißt es, und er stand auf. Er sagt, Jesus, du sollst über mein Leben verfügen. Und dann geht es mit ihm Schritt für Schritt durch den Alltag. immer wieder in seiner Spur zu gehen. Petrus hat dann Jahrzehnte später das so schön beschrieben in seinem Brief, den er an die Christen geschrieben hat. Ja, Jesus hat euch sein Vorbild hinterlassen, damit ihr in seinen Fußspuren gehen sollt. Das ist ein starkes Bild. Ich glaube, er hat nicht den Schnee vor Augen gehabt, den hat es damals wahrscheinlich kaum gegeben, sondern eher vielleicht den Sand. Aber kennt ihr das im Schnee, wenn einer vorangeht und man geht in seinen Spuren? Ich habe das einmal erlebt auf einer Skifreizeit, wahnsinniger Hochschnee, so ungefähr bis Bauch. Und dann wollten wir da einen Tiefschneeabfahrt mit Snowboards machen. Und da war zum Glück einer dabei, der war so ein richtiges Tier. Und er ist voran und hat gespurt. Und wir sind in seinen Spuren gegangen. Den Weg, den er vorgegeben hat. Und das ist das Bild, was Petrus hier sagt. Und das ist, was Jesus dann macht. Er sagt, du, ich gehe dir voran und jetzt folg mir doch in meiner Spur. Jesus, wie hast du es gedacht für mein Leben? Wie ist es mit den Dingen, die nicht so sind wie ich es will, da wo ich dich nicht verstehe? Jesus, wie ist es mit den Menschen, die so für mich herausfordernd sind? Jesus, wie ist es mit den Plänungen, wo ich merke, es ist eigentlich so ganz anders? Wie ist es mit meinen Erwartungen, wo ich merke, Mensch, da stellt sich so wenig ein? Und jetzt sagen, ich will einfach mit dir unterwegs sein. Jesus sagt, und dann wirst du was von dem Leben kennenlernen. Von dem Leben, das ich gedacht habe. Und dann wirst du entdecken, dass ich was für dich bereit habe. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Herausforderung für uns immer wieder ist, ganz bewusst zu sagen, Jesus, ich möchte über mein Ich first, möchte ich sagen, du hast das Recht. Ich liefere mich dir einfach aus. Mach du das Beste aus meinem Leben. Mach du das Leben. Gib du das in mich hinein, was du gedacht hast. Und dann kommt ein zweiter Gedanke, der mindestens genauso stark ist, nachfolgen. Jesus sagt, sei bereit, dich zurückzunehmen und auch Opfer zu bringen. Ach, das ist schrecklich unbequem. Jesus, er sagt ganz bewusst, der verleugne sich selbst. Roland Werner übersetzte so schön, er muss sich selbst an die hinterste Stelle stellen. Und dann muss er sein Kreuz auf die Schulter laden und mir so nachfolgen. Ich glaube, dass das meine allergrößte Stärke ist, mich völlig zurückzunehmen und völlig selbstlos zu leben. Und jetzt bitte jeder, der mich kennt, schweigen. Wisst ihr, nee, das ist unheimlich schwer, sich zurückzunehmen. Ja, die eigenen Dinge zurückzunehmen. Und Jesus, er gebraucht hier eigentlich ein abschreckendes Bild. Das mit dem Kreuz, das haben die Menschen damals vor Augen gehabt. Wenn zum Tod Verurteilte den Querbalken zur Hinrichtungsstelle geschleppt haben und jeder vor Augen hatte, da stirbt er, da stirbt etwas. Und genau das ist das Bild, was Jesus hier verwendet. Er sagt, mir nachzufolgen, das heißt auch, dass etwas in dir stirbt. Mein Anspruch auf ein gutes Leben. Meine Dinge, die ich so alle beanspruche. Das, was ich erwarte von Gott und Menschen, von mir selbst. Und Jesus sagt, es muss sterben, indem du mich über das Ganze setzt. Und ganz bewusst sagst, ja Herr, meine Erwartung, meine Pläne, das alles darf sterben. So wie bei Abraham. Vielleicht hat ihn mancher vor Augen. Der hat sich so richtig schön zur Ruhe gesetzt. Und er war so richtig schön, dass man gemerkt hat, er kann seinen Ruhestand genießen. Dort in Haran. Familie um sich, Sicherheit, abgesichert. Irgendwo auch aufgefangen, getragen. Und dann sagt Gott Abraham, opfere mir deine Lebenspläne, schönen Ruhestand. Opfere mir deine Sicherheit im Kreis deiner Familie. Opfere mir deine Bequemlichkeit, ich habe mich endlich zur Ruhe gesetzt. Opfere mir alle Berechenbarkeit, alles, was du so schön, ganz sicher vor Augen hattest. Und mach dich auf in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also wenn ich Abraham gewesen wäre, ich hätte gesagt, geht's noch? Ein bisschen genauer hätte ich schon. Wisst ihr, das ist, was Gott sagt. Wer mir nachfolgen will, der muss Opfer bringen. Und dann opfert er seine Wünsche und seine Dinge. Und was hat Abraham erlebt? Abraham hat kein bequemeres Leben bekommen. Er hat auch kein einfacheres Leben bekommen. Aber er hat ein besseres Leben bekommen. Weil er auf einmal entdeckt hat, da ist ein Gott, der was aus meinem Leben macht. Der nicht nur sagt, Ruhestand und Hops, sondern der sagt, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein für die ganze Welt. Der sagt, ich werde mein Werk in dein Leben hineingeben. Das wird dich erfüllen. Ja, du wirst Kämpfe kämpfen, aber durch diese Kämpfe wirst du etwas von dem Leben Gottes kennenlernen, das er in dich hineingibt. Du wirst Opfer bringen müssen, aber bei diesen Opfern wirst du erleben, dass etwas in dein Leben hineinkommt, was so viel wertvoller ist, als was du opfern musst. Ja, diese Opfer, die Jesus hier vor Augen hat, das ist, dass er ganz bewusst sagt, wenn du anfängst, diese Bereitschaft zu haben, ich stelle mich nicht nur hinten an, sondern ich bin bereit, Opfer zu bringen und Dinge aus der Hand zu geben, sagt Jesus, dann kann ich in dein Leben etwas hineingeben, was für dein Leben so viel wichtiger ist und was du etwas entdeckst von dem Leben, das Gott für dich bereit hat. Und vielleicht ist die Herausforderung für uns, wo man sagen muss, ja, was sind denn das vielleicht für Opfer, die ich jetzt bringen muss? Und mancher muss seine Vorstellung ans Leben opfern. Ich habe mir das so gedacht, mit meiner Familie und mit Beziehung und mit Kindern und mit Eltern, und habe ich mir alles so schön gedacht. Und Jesus sagt, opfer es doch. Gib es mir hin. Gib es aus der Hand. Hör auf, das zu beanspruchen. Vielleicht muss ich das Opfer bringen, was ich von Gott erwarte. Wo ich immer sage, Herr, mach doch und gib doch und du hast doch und ich hau ihm seine Verheißung um die Ohren und will ihn zwingen und irgendwie rumbringen, dass Jesus vielleicht sagt, du, gib doch diese Erwartung, die du an mich hast, gib sie doch mir, opfere doch und sei dadurch in der Lage, was Neues zu entdecken. Auch das, was du von Menschen erwartest, wie sie sein müssten, was sie tun müssten, wie sie dir begegnen müssten. Er sagt, gib's doch mir. Und sag, ich möchte nur eines haben. Und das ist Jesus allein. Er soll im Mittelpunkt stehen. Und ich möchte, dass er meinen Weg führt. Und das ist der Weg, in dem ich sage, Herr, nicht ich muss alles im Griff haben, nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern ich trete mein Selbstbestimmungsrecht an dich ab. Mach du aus meinem Leben, was du dir vorstellst. Und gib das hinein, was diesem Leben dient und was dieses Leben fördert. Und wenn ich bereit sein soll, Dinge loszulassen, ja, ich will sie loslassen, damit ich ganz neu offen für dich bin. Und wisst ihr, dort, wo ich so mich mit Jesus auf den Weg mache, ja, da heißt es, ich muss Dinge loslassen. Aber das, was ich finde, das ist so viel mehr, als ich loslasse. Weil ich etwas von dem Leben finde, was er gedacht hat. Weil ich ihn in meinem Leben finde. Etwas, was Bedeutung hat für Gott, für mein Leben, für Menschen. Und was so viel mehr ist, als das, was ich mir selber schaffen kann. Jesus erhebt einen Einspruch gegen unsere Selbstbezogenheit. Und er sagt, es kommt doch nicht auf dich an. Du kannst dir doch nicht dieses Leben schaffen, das ich dir geben will. Deshalb gib doch mir dein Leben und lern von dem kennen, was ich für dich bereit habe. Wir feiern heute Abendmahl, ihr habt es schon gesehen. Und wir werden in diesem Abendmahl ganz bewusst ja diese Begegnung mit Jesus vor Augen haben. Wir sagen, Jesus, wir wollen dir begegnen. Und wir wollen nicht nur fragen, Herr, was bringst du für mich? Was gibst du mir? Sondern das heißt doch eigentlich, ich möchte mein Leben mit dir verbinden. Ich möchte alles in deine Hand geben. Und dann möchte ich entdecken, was es heißt, dass du dich in mein Leben hineingibst. Und manchmal fällt es schwer, Dinge loszulassen. Manchmal fällt es schwer, sich darauf einzulassen, sich zurückzunehmen. Vielleicht ist da bewusst das Abendmahl dieser Moment, wo Jesus sagt, du, ich bin noch da. Und ich bin der, vor dem du nicht Angst haben musst, sondern der dich liebt und diese Liebe am Kreuz bewiesen hast. Du musst keine Angst haben vor dem, was ich in dein Leben hineingebe und was ich dir nehme, weil ich doch da bin und ich es gut mit dir meine und ich etwas für dich bereit habe. Und vielleicht ist es gut, in dieser Erwartung jetzt das Abendmahl zu feiern und sagen, Jesus, ich möchte dir begegnen, mich einfach mit dir verbinden, mich dir überlassen. Und ich möchte das Leben empfangen, das in dir besteht und das du für mich fassbar machst, auch in der Begegnung mit dir und in deinem Mahl.